Deutschlandfunk, Querköpfe.
Als ich zwischen Bielefeld und Hamm aus einem unruhigen Schlaf gerissen werde, weil mir ein 6-jähriges Kind im Sitz gegenüber kleine Popelbällchen ins Gesicht schnippt, formiert sich eine sehr alte Erkenntnis vor meinem inneren Auge: Du sollst nicht Bahn fahren.
Satire auf die Leisetour. Der Lesebühnenpoet Paul Bukowski. Ein Porträt von Nora Koldehoff.
Es ist eine kaum von der Hand zu weisende Tatsache, dass die größte Unannehmlichkeit an Zugreisen die bunte Vielfalt an hochgradig nervtötenden Mitreisenden ist. Und dass sich nur sehr selten der glückliche Umstand ergibt, sich auf einer Bahnreise zwischen München und Berlin ein privates Abteil mit einem Passauer Verein taubstummer Briefmarkensammler zu teilen, folgen nun 3 einfache Ratschläge, sich in einem ICE der Deutschen Bahn ein bisschen Platz, Ruhe und Frieden zu erkämpfen.
Paul Bukowski erzählt Geschichten. Meist in der Kurzform und am liebsten auf der Lesebühne. Aber nicht nur. Seine Texte gibt es auch in Büchern und auch in denen macht der 42-jährige deutsch-polnische Autor Beobachtungen aus dem Alltag zum Thema.
Ich persönlich habe die bisher besten Ergebnisse mit einer Thermoskanne lauwarmem Apfelsaft und dem sehr gut sichtbar drapierten 80er-Jahre-Bestseller Urin, ein ganz besonderer Saft, erzielt. Kleine, regelmäßige Schlucke und gelegentliches Gurgeln können im Ruhebereich eines Großraumabteils wahre Wunder bewirken. Diese Methode ist besonders für Fahrgäste mit Konfirmandenbläschen geeignet. Dabei stets darauf zu achten, die Thermoskanne auch beim Toilettengang mit sich zu führen und alsbald nach der Rückkehr zu seinem Sitzplatz einen neuen tiefen Schluck zu nehmen.
Geboren in Mainz, lebt er seit mehr als 20 Jahren in Berlin.
Auch im Wedding geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Hausverwaltung hat unseren Hausflur renoviert. Wobei das eigentliche Wunder darin besteht, dass sie nicht nur elanvoll damit angefangen, sondern ihn auch zu Ende renoviert hat. Entgegen der diesjährigen Mode in Sachen Auslegeware ist es kein fleischfarben marmoriertes PVC, sondern ein weinroter Sisalteppich, der die frisch lackierten Treppen hinaufwandert. Immer wieder klingeln jetzt wildfremde Weddinge aus der Nachbarschaft an unserer Haustür und rufen durch die Gegensprechanlage: Wir wollen den Teppich sehen, wir wollen den Teppich sehen! Dann drücke ich auf den Summer und laufe ihnen entgegen mit einem Korb voller Souvenirs, Ansichtskarten und Erfrischungsgetränke.
Ich kam zu der ganzen Sache wie die Jungfrau zum Kinde. Es gibt in Berlin die sogenannte Lesebühnenszene. Lesebühnen sind so kleine AutorInnenkollektive, die quasi regelmäßig vor Publikum zusammenkommen, um so alltagssatirische, humoristische Texte vorzulesen. Und das ist in Berlin vor allem in den Nullerjahren eine sehr vitale Szene gewesen. Und eine Freundin von mir kannte eine Lesebühne bei uns in der Nachbarschaft. Ich wohne im Wedding, das ist so ein alter Arbeiterbezirk, und da gab es damals seit einigen Jahren die Lesebühne Brauseboys. Und meine Freundin hatte einen Flyer von den Brauseboys bei sich im Flur hängen und ich habe den gesehen und dachte, das sieht irgendwie blöd aus, ich glaube, ich will da gar nicht hin. Und dann hat sie mich aber getriezt und genötigt und irgendwann sind wir dann da hingegangen und ich habe mich sofort verliebt in das Format. Ich fand das total toll, weil es auch ein sehr offenes, ein sehr inklusives Format ist. Viele Lesebühnen haben eine offene Liste, es kann also quasi jeder, auch wenn er nicht zum festen Ensemble gehört, mal einen Text lesen. Es gibt Gästeslots, es ist literarisch, es ist humoristisch, aber es ist auch niedrigschwellig. Es ist nicht diese klassische Feuilleton-Literatur, also es ist durchaus einfach, da reinzuschlüpfen. Und man fühlt sich einfach sehr geborgen und sehr wohl. Und diese Kollektive sind auch so eine Art soziales Gefüge oder fast schon so eine familienähnliche Struktur geworden irgendwann. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt bei den Brauseboys. Und so wie ich mich in die verliebt habe, haben die sich, glaube ich, auch in mich verliebt. Und dann wurde ich immer öfter eingeladen, erst als immer wiederkehrender Lesegast. Später wurde ich so genannter Bonusboy, so eine Art Praktikant bei denen. Also scherzhafte Formulierung. Und bald schon festes Mitglied.
Mittwoch. Ich bin gestürzt. Auf der Treppe im 2. Stock hat sich der rote Sisalteppich gelöst. Ich beschließe, einen Brief an meine Hausverwaltung zu schreiben. Sehr geehrter Herr Kühnerich, hiermit informiere ich Sie darüber, dass sich der rote Sisalteppich in unserem Hausflur an verschiedenen Stellen gelöst hat. Ferner möchte ich Sie darum in Kenntnis setzen, dass wir eine gehbehinderte Person hohen Alters in unserem Hause haben. Der lose Teppich stellt somit eine besondere Gefahrensituation dar. Ich bitte Sie daher darum, diese Mängel alsbald zu beseitigen. Mit freundlichen Grüßen, Paul Bukowski. Wenige Tage später erreicht mich die Antwort meiner Hausverwaltung. Sehr geehrter Herr Bukowski, wir haben die von Ihnen beschriebenen Mängel zur Kenntnis genommen. Sollte es sich bei der von Ihnen erwähnten gehbehinderten Person hohen Alters allerdings um Margot Sackmann aus dem 4. Stock handeln, so sind wir gerne bereit, einen etwaigen Personenschaden wissentlich in Kauf zu nehmen. Mit freundlichen Grüßen, Harry Kühnerich.
Inzwischen ist der 42-Jährige längst eine feste Größe auf den Lesebühnen im ganzen Land. Um die 140 Auftritte bestreitet der Autor grob geschätzt jährlich. Einmal im Monat auf der selbst gegründeten Lesebühne Fuchs und Söhne.
Bei den Brause Boys war ich 10 Jahre festes Mitglied. Ich hätte, glaube ich, auch einfach noch länger machen können. Habe aber nach 10 Jahren ein Stück weit das Gefühl gehabt, 10 Jahre ist ein guter Moment, um so einen Cut zu machen. Und ich hatte schon vorher meine eigene kleine Lesebühne in einem anderen Stadtteil gegründet, die überhaupt nicht in einem Konkurrenzverhältnis stand zu den Brause Boys. Brause Boys sind eine wöchentliche Veranstaltung, die sind jeden Donnerstag. Die Lesebühne, die ich dann gegründet habe, war einmal im Monat. Ich wollte einfach mir eine eigene Familie bauen, glaube ich, mit KollegInnen, die mehr so in meiner Altersstruktur sind. Ich war bei den Brause Boys immer der Jüngste. Das hat immer so ein bisschen genervt. Ich glaube, mehr mich als sie. Und dann habe ich tatsächlich 3 KollegInnen gefragt. 2 aus Berlin, Sebastian Lehmann und Kirsten Fuchs. Und dann noch einen Poetry Slam-Kollegen namens André Herrmann. Und wir haben dann zu viert die Lesebühne Fuchs und Söhne gegründet. Damals im historischen Gemeindesaal in Moabit.
Mittwoch. Seit 2 Tagen lebe ich in der panischen Angst, dass meine Mutter Facebook für sich entdeckt. Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Freundschaftsanfrage meiner eigenen Mutter abzulehnen?
Bukowskis Eltern sind immer wieder Thema. Literarisch verfremdet, überspitzt und absolut liebenswert.
Donnerstag. Ja, ich kann.
Ich kann sagen, wir sind zum Beispiel keine sehr lustige Familie. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass das eigentlich total bizarr ist, dass ich mit Humortexten mein Geld verdiene und A, aus einer ziemlich unlustigen Familie komme, in meiner Wahrnehmung unlustig, und B, auch selber in meiner Wahrnehmung eigentlich gar nicht witzig bin. So. Also im Alltag. Manchmal beobachte ich meine Freunde an so Abenden in so Gesprächen und denke, ich mache eigentlich keine Gags, das lacht keiner über mich. Wieso verdiene ich mit Humor eigentlich mein Geld? Bei der Familie bin ich mittlerweile darauf gekommen, dass ich glaube, dieses interkulturelle Ding, dieses Aufwachsen in einer migrantischen Familie ein bisschen dazu geführt hat, dass ich aus so einer exponierten Position heraus auf alles schaue, was so mit Sprache zu tun hat. Auf so Dialoge, auf so Gesprächssituationen, auf so kleine Anekdoten. Und deswegen vielleicht unabhängiger bin, die einfach so wiederzugeben, wie sie mir begegnen. Also ich glaube, dass meine Unbedarftheit da ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg ist. Also ich sehe einfach so ein Gespräch und weiß, irgendwas läuft hier gerade kommunikativ schief und ich habe nicht das Gespür dafür zu sagen, das ist witzig, aber wenn es dann runtergeschrieben ist, wird mir durch das Ping-Pong-Spielen mit dem Publikum bewusst, wie lustig das eigentlich gerade war. Und der zweite Gedanke, den ich da immer habe, ist, haben wir einfach zu Hause vielleicht keinen deutschen Humor, sondern einen polnischen Humor? Ist unser Humor einfach einer, der nicht sich in einem Lachen Bahn bricht, sondern in einer stillen Reaktion? Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und drüber nachgegrübelt und bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich eine sehr ironische und sehr sarkastische Familie sind. Dass der Humor sehr düster ist, dass der Humor oft so vermeintliche Tabus bricht. Also Polen ist einfach noch viel mehr an Deutschland ein sehr konservatives Land. Und das erzeugt natürlich immer eine humoristische Gegenreaktion. Und diese humoristische Gegenreaktion ist immer ein Tabubruch. Das ist alles irgendwie ein bisschen derb und dabei nicht unter der Gürtellinie.
Ich hatte heute um 11:30 einen Skype-Termin mit meiner Mutter. Warum? Weil die gute Frau eine völlig falsche Vorstellung vom Arbeitsalltag eines Freiberuflers hat und weil sie 14 Monate vor ihrem wirklich lange ersehnten Ruhestand noch eine digitale DSGVO-Weiterbildung machen muss. Datenschutzgrundverordnung. Offiziell allein, offiziell ohne jede Unterstützung und ganz offiziell während ihrer Arbeitszeit. Es folgt ein Live-Ticker, wie ich meine Mutter unter wehenartigen Schmerzen durch eine Fortbildung zum Thema Datenschutz begleite. Haftungsausschluss 1. Ich liebe meine Mutter. Echt jetzt. Aber beruflich hat die gute Frau vor 40 Jahren 2 sehr fatale Grundentscheidungen getroffen. A. Irgendwas mit Zahlen. B. Irgendwas mit Menschen. Und jetzt sitze ich hier und habe weder Heroin noch Rasierklingen im Haus. Haftungsausschluss 2. Meine Mutter ist keine dumme Frau. Im Gegenteil. Aber sie versteht so viel vom Internet wie ich vom Punktesystem der Tour de France. Eigentlich haben wir beide keine Lust auf das Ganze hier, aber was soll ich sagen, Blut ist dicker als Datenschutzgrundverordnung. 11:30 Uhr.
weil mich die hilflos umherirrenden Blicke meiner Mutter fertig machen, sobald ich Sachen sage wie, dann mach jetzt mal bitte deinen Browser auf. Mama, deinen Browser? Nein, dein Internet. Nein, das Icon mit dem roten Fuchs. Nein, das Icon. Nein, der Knopf mit dem roten Fuchs. Läuft das ganze Prozedere nicht über Skype, sondern über eine digitale Fernsteuerung eines hübschen kleinen Unternehmens namens TeamViewer. 11.38 Uhr. Besagte Weiterbildung wird übrigens nicht über den Arbeitgeber meiner Mutter bereitgestellt, sondern die Webseite eines externen Anbieters. Alle Infos dazu hat Mutter in einer E-Mail bekommen. Wir könnten einfach den Link in der Mail anklicken, wenn Mutter die E-Mail an ihre private Mailadresse weitergeleitet hätte. Hat sie aber nicht. Stattdessen hat sie die Mail auf Arbeit ausgedruckt und hält mir jetzt sehr stolz 3 DIN A4 Seiten in die Webcam. 11.46 Uhr. Gut, dann geben wir die Webadresse halt per Hand ein. 11.51 Uhr. Direkt zu Beginn muss Mutter ein neues Passwort eingeben. Ich erkläre ihr, dass Regina kein gutes Passwort ist. Ich bitte sie um Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Erkläre ihr, dass Regina 1234 Ausrufezeichen auch kein gutes Passwort ist. Meine Mutter heißt übrigens nicht Regina. Wir kennen auch keine Regina. Wer zum Teufel ist diese Regina? 12.04 Uhr. Gut, wir sind drin. Endlich. Die Freude hält sich in Grenzen. 12.16 Uhr. Großer Gott, die Weiterbildung ist gegendert. Wenn ich meiner Mutter jetzt noch 150 Jahre Feminismus und das Gender-Sternchen erklären muss, bin ich aber raus aus diesem Leben. 12.18 Uhr. Nach der Einleitung wird übrigens der Aufbau eines möglichst sicheren Passworts erläutert. Ich wiederhole, nach der Einleitung. 12.35 Uhr. Mutter ist jetzt erstmal mit dem Lesen der gesetzlichen Grundlagen beschäftigt. Zeit genug, einen Kaffee aufzusetzen, mich kurz zu ritzen und auf dem Balkon eine zu rauchen. Wird übrigens die erste Zigarette meines Lebens, habe ich mir verdient, finde ich. 13.28 Uhr. Folgen bei Datenschutzverstößen. Man stelle sich das dümmste Hintergrundbild vor, das einem einfällt. Richtig, eine Labrador-Mischung in Hemd und Krawatte hinter Gittern. Gleiches Spiel auf Seite 22. Thema, Weitergabe sensibler Daten. Ein Mann, der eine Floppy-Disk mit der Aufschrift Raubkopie in seinem 80er-Jahre-Sakko verschwinden lässt. Eine Floppy-Disk. Wir bewegen uns also wirklich rückwärts durch die Zeit. Wann kommt das erste Hintergrundbild mit einem Grammophon und einer Schellackplatte? Antwort, Seite 26. Umgang mit alten Datenträgern. Langsam ist ein Ende in Sicht. Mutter ahnt noch nicht, dass auf Seite 30 10 Fragen zur Ergebnissicherung auf sie warten. Mutters Aufmerksamkeit lässt stark zu wünschen übrig, seitdem auf dem Fernseher neben ihrem Computertisch die neueste Folge von Bares für Rares läuft. 14.38 Uhr. Seite 30. 10 Fragen zur Ergebnissicherung. Mutter bietet mir 50 Euro an, wenn ich das Quiz alleine löse, während sie die Wäsche macht. Ich appelliere an ihr feministisches Ehrgefühl, bis mir dämmert, dass Mehrfachnennungen durchaus möglich sind und man bei einer einzigen falschen Antwort direkt zur jeweiligen Seite zurückgeleitet wird. 14.40 Uhr. Ich habe Mutter auf 100 Euro hochgehandelt. Mit einer erschreckenden Routine klicke ich mich durch den Fragebogen. Mutter macht angeblich die Wäsche, liegt aber in Wirklichkeit mit der bunten auf dem Sofa. Das weiß ich, weil Papas Webcam schwenkbar ist. 14.48 Uhr. Meine Mutter hat jetzt ein Zertifikat in Datenschutz. Weil mein Name und Geburtsdatum aber selbst eintragen muss und jederzeit zurückklicken kann, haben jetzt auch Adolf Pimmelfinger Hitler und ich ein Zertifikat in Datenschutz. 14.53 Uhr. Weil mein Vater alle seine Passwörter und Zugangsdaten in einer Textdatei mit dem Namen Passwörter auf seinem Desktop speichert und die Fernsteuerung noch immer aktiv ist, schlägt Mutter vor, dass ich mir die vereinbarten 100 Euro einfach selber überweise. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Meine Mutter ist keine dumme Frau. Im Gegenteil.
Anders als seine Mutter besucht Bukowskis Vater dessen Humorlesungen lieber nicht, was nicht nur mit der sprachlichen Andersartigkeit und Fehlschichtigkeit zu tun hat.
Wenn zum Beispiel so Elterndialoge kommen, obwohl er weiß, dass das alles abstrahiert, es sind gar keine wirklichen Zitate, es sind nicht sie, die da porträtiert werden, sondern Eltern im Allgemeinen. Er hätte, glaube ich, Angst, dass es ihm zu nahe geht, dass er das Gefühl hat, die Leute lachen über ihn. Und sie können einfach, glaube ich, nicht connecten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das auch nicht immer so hundertprozentig. Ich bin ganz oft überrascht davon, wenn ich einen Text zum ersten Mal vorlese, ach so, hier lachen die Leute? Was? Das ist lustig. Und dann mache ich mir immer so einen kleinen Blitz an die Seite und schaue mir das später nochmal an und versuche das zu verstehen. Ich habe nur so Theorien, wo das herkommt, aber ich habe noch keine Belege, wo das herkommt. Was du siehst, sind natürlich dann die lektorierten Fassungen, also alles 40 Mal auf Pointe dann ausgerichtet. Aber wenn sowas neu ist, so ein Dialog, ich habe nur innen drin das Gefühl, das ist absurd, das muss ich aufschreiben. Aber wenn es dann so abgeht vor Publikum, verstehe ich das ganz oft überhaupt nicht. So. Und ich glaube wirklich, dass das mit so einer Unbedarftheit war vielleicht nicht das richtige Wort. Aber ich habe diese Sprache einfach natürlich von klein auf gelernt. Ich bin ja hier aufgewachsen, aber ich habe sie nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist eigentlich nicht meine Sprache. Das Tragische an meinem Leben ist, das Polnische ist auch nicht meine Sprache. Aber vielleicht bin ich einfach immer nur so zu 95% sicher in dieser Sprache und nicht zu 100%. Vielleicht sind diese Feinheiten etwas, was ich immer erst so zurückgespielt bekommen muss, damit ich es checke. Macht das Sinn? Vielleicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung.
Im Briefkasten die Kopie eines Arztbriefes meines Vaters. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich von mir versichern lässt, sich bester Gesundheit zu erfreuen. Ich muss allerdings zugeben, dass dieser Arztbrief etwas bedrohlich auf mich wirkt. Denn allem Anschein nach ist mein Vater bei einem Facharzt für Nierenerkrankungen in Behandlung. Noch wesentlich beunruhigender finde ich die Tatsache, dass dieser Arzt Arztbriefe in der Schriftart Comic Sans Serif verschickt. Sehr auffällig auch die Anhäufung von Smileys im Diagnostikteil.
Aus der losen Textsammlung für die Bühne entstanden mit der Zeit Bücher.
Und bei den Brauseboys habe ich dann meinen ersten Verleger kennengelernt, Volker Suhrmann, auch Autor aus der Lesebühnenszene, der zu dem damaligen Zeitpunkt ein kleines Indie-Label übernommen hat, nämlich den Satyr Verlag. Und Volker hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust habe, ein Buch zu machen. Und ich war wieder so zögerlich, wieder so ein bisschen anti, was glaube ich auch ein bisschen was mit Selbstwertgefühl zu tun hat oder so. Ich habe gedacht, nee, ein Buch, bin ich schon so weit? Und dann hat er mich 2-3 Mal gefragt und irgendwann dachte ich, ja gut, was habe ich zu verlieren? Wir machen jetzt ein Buch. Dann haben wir eine relativ wilde Sammlung von Kurzgeschichten gemacht. Ich habe über den Titel nachgedacht, ich habe das Cover selbst gestaltet, weil es wirklich ein absolutes Indie-Label ist, also ein Ein-Personen-Verlag. Und dann haben wir, glaube ich, von dem ersten Buch, Hauptsache nichts mit Menschen, heißt das, 750 Stück gedruckt. Also eine wirklich sehr überschaubare Zahl. Und so ein Indie-Label wie das von Volker ist, glaube ich, froh, wenn es eine, manchmal 2 Auflagen gibt, die verkauft werden. Und dann waren diese 750 Exemplare aus Gründen, die wir bis heute nicht wissen, in den ersten 4 Wochen weg.
In meiner Abwesenheit hat in der Müllerstraße in Berlin ein neuer Rewe aufgemacht. Mein erster Einkauf umfasst 2 eher ungewöhnliche Produkte, ein Pepper Woods Puzzlebuch und ein 1/2 Kilo Schweinehack. Der Kassierer grinst. Zweimal das Schweinepuzzle, immer einfach, immer schwer, sagt er. Ich bin mir unsicher, ob ich hier jemals wieder einkaufen möchte.
Und dann hat Volker im Endeffekt, glaube ich, 11 Auflagen gemacht, die dann auch immer höher geworden sind. Also das Buch wirklich auch in seinem Indie-Label sehr, sehr gut verkauft. Das war viele Jahre lang das bestlaufende Buch bei ihm. Bis heute keine Ahnung warum. Und dann hat Volker, Macher meines Glücks, einen sehr klugen Move gemacht. Er hat dieses Buch genommen und hat es einem Agenten aus Köln gegeben und hat gesagt, das läuft bei uns super. Wir glauben daran, dass ein großer Verlag, ein Major-Label, da noch viel mehr rausholen könnte. Und dann gab es so eine Bietesituation über die Agentur, wo wirklich 6 oder 7 große Verlage Interesse bekundet haben. Und mein heutiger Verlag für die Kurzgeschichten Goldmann in München hat dann den Zuschlag bekommen und haben das Buch nochmal sehr, sehr gut verkauft. Und bei denen habe ich dann das 2. und das 3. Buch gemacht und seitdem läuft's. Also es sind alles Zufälle, die aufeinander aufbauen, mit denen ich großteils überhaupt nichts zu tun habe. Und es gibt wirklich diese eine Person, die gepusht hat, das war Volker Suhrmann vom Satyr Verlag, dem ich dafür bis heute sehr dankbar bin.
Zu Besuch in der Schweiz. Oder wie mein deutscher Kabarettkollege Tillmann nicht müde zu erwähnen wird, das etwas bessere Deutschland. Die Eidgenossen sehen es freilich ähnlich, sind aber zurückhaltender damit, sich ihren deutschen Nachbarn gegenüber mit Überlegenheit zu brüsten. Nur am Hauptbahnhof Zürich, da werden deutsche Touristen von einer Filiale Blume 3000 in Empfang genommen. Chapeau, Switzerland, Chapeau.
Zum Erstling, Hauptsache nichts mit Menschen, kamen Alleine ist man weniger zusammen und Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Titel, die, auch wenn sie etwas anderes nahelegen, allesamt lange vor der Pandemiezeit entstanden sind. Die wiederum hat der Sohn polnischer Einwanderer vor allem für seinen Debütroman Schlesenburg genutzt, in dem er seine Herkunft thematisiert, die Lebensrealität polnischer Einwanderer und ihrer hier geborenen Kinder.
Als Corona passiert ist und die ganzen Veranstaltungen ja wirklich fast komplett auf Null eingebrochen sind, hatte ich das große Glück, dass ich diese Idee für einen Roman im Hinterkopf hatte, dass ich mich hinsetzen konnte, dieses Exposé schreiben und dass ich relativ zügig auch dieses Exposé und das Manuskript oder die Leseprobe verkauft bekommen habe, weil ich einfach durch die drei Humorbücher so ein Standing habe. Und ich habe eine Literaturagentur und ich habe einen Lektor beim Verlag und das ist ein Verlagskonglomerat, nämlich Random House. Das hat alles überhaupt keine Probleme gemacht. Und dann hatte ich auf einmal in der Zeit, als es vielen meiner Kolleginnen sehr schlecht ging, finanziell und mental, so ein Polster. Der Roman hat mir im doppelten Sinne den Rücken freigehalten, nämlich finanziell. Ich hatte auf einmal ein Projekt am Laufen, für das es einen angenehmen Vorschuss gab. Und ich konnte einfach an diesem Roman arbeiten und musste mir keine Sorgen um die Miete machen. Und der zweite genauso wichtige Aspekt: ich hatte in einer menschlich sehr schweren Zeit oder mental sehr schweren Zeit was zu tun. Eine Struktur, die ich sonst, glaube ich, nicht gehabt hätte. Also ich würde sogar so weit gehen und behaupten, der Roman hat mir ein Stück weit das Leben gerettet, im doppelten Sinne. So, die Existenz und das Leben. Das klingt deep und ist es vielleicht auch.
Die Eltern waren im Urlaub in einem der wirklich allerletzten Hochrisikogebiete. Natürlich sind die Eltern geimpft und ein zweites Mal geimpft und geboostert und ein zweites Mal geboostert. Und zwar nicht von irgendwem, sondern vom Gesundheitsamt in Wiesbaden. Dort leben die beiden, dort wohnen sie, von dort rufen sie bei mir an, um mich zu quälen. Nun, nach ihrer Wiederkehr, wurden meine Eltern gebeten, ihren Impfstatus innerhalb von 24 Stunden nachzuweisen. Dreimal dürft ihr raten, wer diese Aufforderung verschickt hat. Richtig, das Gesundheitsamt aus Wiesbaden. Im Schreiben werden meine Eltern gebeten, ihren Impfstatus per Mail, per Post oder per Fax nachzuweisen. Vater ruft an und bittet mich um Hilfe. Ich schreibe gerade meinem zweiten Roman, bin also für jede Form der Ablenkung zu haben. Ich rufe sofort beim Gesundheitsamt in Wiesbaden an und frage sehr freundlich, wie es denn sein kann, dass man bei Ihnen als ausführende Behörde gar keine Kenntnis vom Impfstatus meiner Eltern hat. Die Antwort lautet: Datenschutz. Um die Stimmung wieder aufzulockern, frage ich, ob man die Impfnachweise auch als Telegramm oder als Rohrpost oder mit einer Brieftaube oder einer Eule vorbeischicken könne. Niemand in der Leitung lacht. Der Mann am Telefon ist trotzdem ziemlich nett und sagt mir, dass schon ein PDF oder ein Bild genügt, Hauptsache nicht größer als 20 Megabyte. Ich frage ihn, wie oft er Anhänge bekommt, die größer als 20 Megabyte sind. Datenschutz, sagt er und atmet schwer. Ich könnte aber gerne wieder anrufen, wenn ich noch Fragen hätte. Er sei wirklich für die Ablenkung zu haben. Vater hat ein Huawei, also google ich, wie man auf einem Huawei einen Screenshot macht. Meinem Vater übers Telefon, also quasi doppelblind, diese Tastenkombination beizubringen, dauert nicht so lange, wie ich befürchtet hatte. Nur der 14 Mal macht er das Handy lauter, leiser oder aus. Aber dann hat er's. Was er hat, ist allerdings kein Screenshot, sondern der Hinweis, dass Bildschirmaufnahmen bei seinem Huawei für die Corona-App überhaupt nicht zugelassen sind. Vater schlägt vor, den Bildschirm seines Handys einfach mit dem iPad von Mama abzufotografieren. Ich sage ihm, dass das unter meiner Würde ist und rufe hilfesuchend beim Gesundheitsamt an. Haben Sie ein Handy? Fragt der nette Mann am Telefon. Dann machen Sie doch einfach ein Foto vom Bildschirm Ihres Vaters. Ich frage den netten Mann, wie viele abfotografierte Endgeräte er pro Tag so bekommt. Datenschutz, sagt er und atmet schwer. Ich frage ihn, ob es wirklich noch Menschen gibt, die ihren Impfnachweis per Fax erbringen. Datenschutz, sagt er, aber heute Morgen, da hätte er ein Einschreiben bekommen. Also keinen normalen Brief, sondern ein richtiges Einschreiben, in dem jemand den Bildschirm eines Laptops kopiert hätte. Mutter hat übrigens gar kein iPad. Hätte sie ein iPad, das wäre alles kein Problem. Nein, Mutter hat ein altes Android-Tablet, das gar keine Fotos von Vaters Bildschirm mit den Zertifikaten machen kann, weil das Tablet immer erst versucht, den QR-Code zu öffnen, bevor es ein Foto macht. Immer. Sobald man die Tablet-Kamera auf irgendetwas richtet, was im Entferntesten an einen QR-Code erinnert, ist die Kamera am Tablet für den Arsch. Mutter kann es nicht glauben, rennt durch die Wohnung und sucht nach irgendwelchen Dingen, die einen QR-Code haben könnten. Vater möchte jetzt versuchen, die Impfzertifikate mit dem Selbstauslöser und der Frontkamera seines eigenen Handys im Badezimmerspiegel zu fotografieren. Ich lasse ihn jetzt einfach mal selber herausfinden, warum das nicht funktionieren kann. Stattdessen rufe ich deprimiert bei Steffen an, dem netten Mann vom Gesundheitsamt. Ich weiß nicht warum, aber wir sind jetzt schon per Du. Steffen hat die rettende Idee, ob meine Eltern denn kein Analogen-Zertifikat hätten. Ganz klassisch auf Papier. Foto davon ginge auch. Ich schäme mich, dass wir nicht selber drauf gekommen sind, bedanke mich und verspreche, ihn nie wieder anzurufen. Schade, sagt Steffen. Vater fotografiert die analogen Impfzertifikate und schickt die Nachweise an Steffen. Ein Ende ist in Sicht. Ich mache mich ans Mittagessen, aber 10 Minuten später ruft Mutter bei mir an. Ich müsse mich unbedingt auf ihren Computer einwählen. Sie hätten eine ganz, ganz komische E-Mail vom Gesundheitsamt bekommen. Die komische E-Mail kommt nicht vom Gesundheitsamt, sie kommt vom E-Mail-Anbieter meiner Eltern. Es ist ein Rückläufer. Die E-Mail meiner Eltern ans Gesundheitsamt konnte nicht zugestellt werden. Warum? Vater hat 2 Bilder mit einer Gesamtdatenmenge von 140 Megabyte verschickt. Ich kann mir nicht erklären, wie das sein kann. Dann stellt sich raus, das 2. Foto ist gar kein Foto. Es ist ein 19 Sekunden langes Video. Man kann im Hintergrund meine Mutter hören, die sich lautstark darüber freut, doch noch einen QR-Code gefunden zu haben. Chapeau, Papa, chapeau. Mutter und ich beschließen, Vater nicht mehr zu involvieren. Ich leite das JPEG und die Videodatei weiter an mich selbst. Am heimischen Rechner ziehe ich ein Standbild aus dem Video, mache aus allem 2 schöne PDFs und schicke beide ans Gesundheitsamt. 20 Minuten später folgt mir ein Steffen auf Instagram. Ich folge ihm zurück, er schreibt mir eine Nachricht. Es wäre so nett mit mir gewesen, wann ich denn das nächste Mal in Wiesbaden bin. Datenschutz, schreibe ich. Vielen Dank.
Nach vielen Jahren Berufserfahrung war das Debüt als Romancier dann dennoch eine große Herausforderung.
Was ich auch schon befürchtet und geahnt habe, dieser Genrewechsel von Humor zu ernster Literatur ist natürlich total schwierig. Gerade weil man ja schon einfach gelabelt ist als der Humormensch. Das ist, glaube ich, schon nochmal schwieriger dann umzusteigen auf den ernsten Roman. Aber ich würde das gerne weiter versuchen, dass das klappt, dass ich irgendwie zweigleisig fahren kann. Obwohl ich ahne, dass es vielleicht dann doch so ist, dass ich mich in Zukunft irgendwann entscheiden muss, ob ich das eine oder das andere machen möchte. Also ich sitze gerade so ein bisschen zwischen 2 Stühlen und finde heraus, ob ich auf beiden Stühlen sitzen kann gleichzeitig.
Ich habe den größten Teil des Vormittages damit zugebracht, einen Nachruf auf meine Großmutter zu schreiben. Meinen emotionalen Zustand würde ich als relativ stabil bezeichnen. Die nicht zu leugnende schriftstellerische Freude daran, sich in einer bisher völlig unbekannten literarischen Gattung auszuprobieren, relativiert die gelegentlichen Heulanfälle. Version Nummer 1 beendet gegen 11.23 Uhr, würde ich mit der mir so üblichen Bescheidenheit als nahezu grandios bezeichnen. Mutter dagegen zeigte sich am Telefon nur mäßig begeistert von meinem Nachruf auf Großmutter. Argumentativ untermauerte Kritik blieb sie mir dabei allerdings schuldig. Was sie nach eigener Aussage am meisten an meinem Nachruf stört, ist die Tatsache, dass Großmutter noch gar nicht tot ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich meiner Mutter eine mangelhafte Fähigkeit zur Weitsicht vorwerfen muss. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, eine zweite Meinung einzuholen, jedoch war Großmutter telefonisch leider nicht erreichbar.
Das Schreiben für die Lesebühne und das Schreiben am Roman funktionieren für den Autor auf ganz unterschiedliche Weise.
Die Lesebühne nötigt mich schon, mindestens einmal im Monat 2 neue Texte zu schreiben. Das ist unser Auftrittsrhythmus. Einmal im Monat gibt es uns und wir sind schon angehalten, dem Publikum auch immer etwas Neues zu präsentieren. Das sind aber natürlich nicht immer Texte, die auch automatisch in so eine Zweitverwertung laufen, weil das tagesaktuelle Dinge sind oder Themen, die nach einem halben Jahr schon niemanden mehr interessieren oder weil es auch einfach mal keine guten Texte sind. Und wenn ich einen Roman schreibe, dann habe ich ganz feste Arbeitszeiten. Also ich habe meinen ersten Roman während Corona geschrieben und vielleicht lag es auch ein Stück weit an dieser globalen Pandemie, dass ich mir zu Hause noch mehr Struktur schaffen musste als ohnehin schon. Bei den Lesebühnen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es sowas mit Inspiration und innerem Druck zu tun hat, so eine Mischung aus beidem. Das merke ich einfach, sobald mir eine lustige Anekdote begegnet, dann nutze ich am besten sofort die Erinnerung an diese Anekdote und bringe die zu Papier. Das ist für mich, diese impulsive Arbeit ist der beste Umgang damit. Dass ich einfach, weiß ich nicht, was Irres im Zug erlebe und sobald ich zu Hause ankomme, setze ich mich hin und schreibe das erstmal runter. Und dann kommt so eine Phase des Nachbearbeitens, wo man aus einer Anekdote so eine Geschichte formt.
In Berlin ist es seit den Anfängen des öffentlichen Nahverkehrs eine wohlgehegte Tradition, auf jedwede Art der Körperpflege gänzlich zu verzichten, um selbst zu Stoßzeiten einen kompletten U-Bahn-Waggon für sich alleine zu ergattern. Tatsächlich wurde die gesamte U-Bahn-Linie U8 konzipiert und gebaut, einzig und allein, um das übrige Streckennetz der Hauptstadt olfaktorisch zu entlasten. Bei einer Fernreise mit einem ICE der Deutschen Bahn jedoch ist unbedingt zu beachten, dass aufgrund der langen Verweildauer eine allzu mangelhafte Körperhygiene sehr schnell zu einem Schnitt ins eigene Fleisch werden kann. Nutzen Sie die lange Reisezeit zwischen Nürnberg und Dresden lieber, um Ihrem Körper die Aufmerksamkeit und Pflege zukommen zu lassen, die er verdient. Wenn Ihr Gegenüber die hartgekochten Eier aus seinem Reiserucksack hervorkramt und Ihnen ein Gespräch über die Außenpolitik Israels aufzwängen möchte, ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit dem Schneiden der eigenen Fußnägel zu beginnen. Sollten Sie sich auch von weiteren Mitreisenden in Ihrem persönlichen Umfeld gestört fühlen, ist eher ein Nagelknipser zu empfehlen.
Besonders bei den Humortexten gibt es dann auch noch heimliche Mitarbeiter.
Und dann, das ist glaube ich die zweite Säule, gibt es ja dieses unsichtbare Lektorat des Publikums. Also ich frage mich, oder wir aus der Humor-Bubble, die wir auch auftreten mit unseren Texten, frage uns manchmal, warum diese Texte eigentlich auch in runtergeschriebener Form so funktionieren, wie sie funktionieren. Und ich glaube, es gibt eine eindeutige Antwort dafür. Wir haben einfach ein sehr großes, unsichtbares Lektorat, nämlich das Publikum. Also meine Texte lese ich 20, 30, 40 Mal vor, bearbeite die jedes Mal stückchenweise nach den Reaktionen des Publikums, bevor sie in ein Buch wandern. Und das erzeugt natürlich eine Qualität, die man, glaube ich, wenn man kein Publikum hat, nur schwerer oder über Umwege erreichen kann. Das ist auch so ein Feinschliff Deluxe, der mir beim Roman zum Beispiel, den ich dann später geschrieben habe, gefehlt hat. Das merke ich jetzt bei den Lesungen, die es jetzt noch gibt mit dem Roman, immer wieder. Man kann ja den Text irgendwann so gut oder man kennt ihn so gut, dass man aus sich heraustritt, während man liest. Und dann denke ich jedes Mal, ach, dieses Adjektiv hätte noch rausgekonnt. Und jede Stelle, das hätte ich nochmal umformulieren können.
Das Patenkind aus Siegen war so freundlich, seine Konfirmation zwischen zwei meiner Tourtermine zu legen. Höhepunkt der zweistündigen Show? Die Pastorin lässt beim Abendmahl den Leib Christi fallen, hebt ihn aber wieder auf, pustet kurz drüber hinweg und drückt die kleine Oblate einem vermutlich immunschwachen Rentner in die Hand. Sein faltenreiches Gesicht spiegelt daraufhin den inneren Kampf zwischen seinem unerschütterlichen Glauben an die Heiligkeit des christlichen Backwerks und den tiefen Zweifel ob der Reinlichkeit eines gut 60 Jahre alten Altarvorlegers wider.
Das laute Vorlesen der eigenen Texte muss der Autor nicht erst üben, denn das wird sowieso schon in die häusliche Arbeit eingebunden.
Also ich lese ohnehin im Arbeitsprozess einfach immer mit. Ich muss meine Texte auch immer laut vorlesen. Auch beim Romanschreiben habe ich das nicht rausgekriegt als Macke. Ich bin so der Brabbelschreiber. Ich hoffe, die Nachbarn wundern sich nicht, dass da jemand irgendwie die ganze Zeit so Selbstgespräche führt. Sehr repetitive Selbstgespräche. Es ist einfach Arbeit. Und Lesebühne ist tatsächlich auch immer Werksschau. Das Publikum kommt unter anderem auch deswegen und weiß, dass es immer wieder frische Texte zu hören bekommt, die nicht fertig sind, also die abgeschlossen sind, aber nicht fertig sind. Davon lebt das Format auch ein bisschen und das habe ich einfach ausgenutzt, weil ich das auch geil finde, dass man so ein bisschen präsentieren kann, was man gerade so gemacht hat oder was man so gerade fertig gemacht hat. Das hätte ich mir beim Roman zum Beispiel, wenn es irgendwie gegangen wäre, auch gewünscht, dass man einfach vorher mal so eine Werkschau oder so eine Werkschaulesung macht, lange vor dem Veröffentlichen, ging aber tatsächlich wegen der Corona-Geschichte nicht.
Wenn die Friedrichshainer aufhören zu lachen und ahnen, dass man es wirklich ernst meint mit dem Wedding, hat man meistens ganz schnell wieder seine Ruhe. Annalena aber wird ganz fürchterlich neugierig. Wie ich denn dazu komme, im Wedding zu wohnen, will sie wissen, und ob das nicht fürchterlich gräulich sei, also gräulich wie die Farbe. Ach, eigentlich gefällt's mir da ganz gut, sage ich, bin da irgendwie gestrandet. An irgendwie glaubt Annalena aber nicht, sagt sie, das hätte sie nie getan. Inwieweit denkst du denn, bist du der Wedding? Annalena war früher auf einer Waldorfschule. Die möchten immer wissen, inwieweit man ein Stadtteil ist oder eine Farbe. Annalena habe ich jetzt ein bisschen heiß gemacht. Während ich versuche, auf ihre Frage zu antworten und etwas von Jogginghosen und regelmäßigem Duschen erzähle, schart sich eine kleine Gruppe von Partygästen um uns herum, um einen Blick auf das Weddinger Kuriosum zu werfen. Dennis und Christian sind geschwätzige Bastarde, denke ich. Annalena legt unterdessen mit einer fast pathologischen Neugier den Weddinger in mir frei. Oder versucht vielmehr, Dinge in mir zu finden, die auf ihre Definition eines Weddingers zutreffen könnten. Nach ein paar Minuten sieht man vor lauter Leuten den eigenen Verstand nicht mehr vor Augen. Da stehen sie jetzt um uns herum, ein Dutzend H&M-Individualisten. Es dauert nicht lange, bis die Ersten in unsere Unterhaltung einsteigen und anfangen zu erzählen. Von irgendeiner Steffi, die mal im Wedding gewohnt haben soll. Von einem Loft in der Soldiner Straße. Wie günstig die Mieten sind und wie erfrischend proletarisch die Bevölkerung. Ein Typ namens Jonas will wissen, was der Quadratmeter Miete kostet. Und weil ich alles andere als gut im Kopf rechnen bin, stammle ich etwas von 59 Cent. Das Interesse an meiner Person oder dem, was ich seit 20 Minuten zu vertreten gezwungen werde, wird immer größer. Der Wedding kommt ja auch, wirft Annalena ein. Jeder, der im Wedding wohnt, wird es für wesentlich wahrscheinlicher halten, dass alle 80.000 Weddinger in ihrer Gesamtheit einen Orgasmus erleben, als jemals Bewohner eines Innenbezirks zu werden.
In die Hauptstadt ist Paul Bukowski gezogen, um dort zu studieren.
Was ich vorher schon gemacht habe, ich hatte so eine Sturm- und Drang-Phase wie jeder Teenager. Da habe ich so Gedichte und Theaterstücke geschrieben. Und ich habe mich in Berlin eigentlich für szenisches Schreiben an der UdK beworben. Das hat aber nicht geklappt. Ich habe Medizin studiert, das habe ich 4 Semester gemacht, dann hat es mir auch gelangt. Da habe ich mich, glaube ich, sozial nie so geborgen gefühlt, wie ich das in irgendeiner Weise erwartet habe. Aber dieses soziale Geborgensein habe ich tatsächlich bei der Berliner Lesebühnenszene erfahren und habe dafür auch ein Stück weit in Kauf genommen, dass ich lange sehr hart am Existenzminimum gelebt und gewirkt habe. Also man verdient ein bisschen Geld bei der Berliner Lesebühnenszene. Ich habe dann natürlich auch so kleine Auftragstexte hin und wieder mal gemacht. Ich habe mal für das ein oder andere Magazin eine Glosse geschrieben. Das hat sich alles summiert und es ging auch alles deswegen gut, weil wir uns zu dem damaligen Zeitpunkt in Berlin der Nullerjahre befanden. Also es war einfach, die Lebenshaltungskosten waren einfach sehr, ich sag mal, künstlerfreundlich. Das würde heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr gehen. Diese Form von günstigen Lebensumständen, die hat Berlin verloren mittlerweile. Aber es lief schon. Und spätestens seitdem es das erste Buch gab, konnte ich davon leben. Es muss aber erwähnt werden, dass wenn man wohlhabend werden möchte, sollte man nicht Bücher schreiben.
Leute aus Steglitz, Schöneberg, Zehlendorf, Tegel, Spandau, die hören immer nur ein Pochen. Einmal war einer aus Köpenick hier, der hat ernsthaft behauptet, es pulsiert. Pulsiert. Es knackt, es rumpelt, es schallt, es scheppert. Es rattert, es holpert, es dröhnt, es knattert, es poltert, es hämmert, es kratzt, es läutet. Und wenn du ganz genau hinhörst, dann rasselt es auch ein bisschen. Wir Leute hier im Wedding, wir haben einfach ein paar Begriffe mehr für Lärm als ihr da draußen.
Die Aktualität der veröffentlichten Texte will Paul Bukowski dabei nicht aus dem Blick verlieren.
Ich wundere mich bei vielen Texten, gerade im Kontext des ersten Buches, dass sie anscheinend noch funktionieren. Also es gibt einen sehr erfolgreichen Text aus meinem allerersten Buch. Der Text heißt Das Evangelium nach Facebook. Da hatte ich relativ früh die, glaube ich, nicht sehr großartige Idee, eine allen Menschen bekannte Geschichte in Form von so einer Facebook-Sprache nachzuerzählen. Und habe mich dann für so die Evangeliengeschichte entschieden. Und diese Sprache, diese Facebook-Sprache aus dem Jahr 2010 ist ja schon seit mindestens 7 oder 8 Jahren komplett überholt. Und trotzdem funktioniert dieser Text irgendwie. Und ich warte nur auf den Tag, an dem er nicht mehr funktioniert. Weil sich natürlich das Zeitgefüge einfach verändert hat. Und das ist jetzt eine sehr harmlose Veränderung des zeitlichen Gefüges. Es gibt aber auch Texte, wo man einfach heute wahrscheinlich sagen würde, das würde ich heute eigentlich in der Form nicht mehr formulieren. So. Ich versuche das so zu scannen und im Auge zu behalten. Und wenn mir wirklich mal was auffällt, wo ich denke, da stehe ich heute wirklich überhaupt nicht mehr dahinter, dann würde ich auch ein bisschen auf Konflikt gehen mit dem Verlag und sagen, ey Leute, wir müssen das ändern. Das kann ich so nicht mehr stehen lassen. Aber Klopp auf Holz, das ist bisher noch nicht passiert.
Auszüge aus dem Evangelium nach Facebook. 1. Die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist in einer Beziehung mit Josef von Nazareth. Josef von Nazareth gefällt das. Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Erzengel Gabriel befreundet. Gott gefällt das. Der Erzengel Gabriel hat einen Link an Marias Pinnwand gepostet. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die Gefahren sexuell übertragbarer Krankheiten. Die Jungfrau Maria ist jetzt ein Fan von unbefleckter Empfängnis. Erzengel Gabriel gefällt das. Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Gott befreundet. Die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist jetzt in einer offenen Beziehung. Die Jungfrau Maria ist interessiert an Männern und allmächtigen Geschöpfen. Gott gefällt das. Die Jungfrau Maria, Erzengel Gabriel und Gott werden an der Veranstaltung Unbefleckte Empfängnis teilnehmen. Die Jungfrau Maria ist schwanger. Josef von Nazareth findet das scheiße. Auszüge aus dem Evangelium nach Facebook 2. Erzengel Gabriel ist jetzt befreundet mit die Hirten. Gott hat einen Link an seine Pinnwand gepostet, der Stern von Bethlehem. Die Hirten sind jetzt ein Fan von der Stern von Bethlehem. Die Jungfrau Maria ist jetzt Mutter. Jesus von Nazareth ist jetzt befreundet mit Gott, Jungfrau Maria und Erzengel Gabriel. Josef von Nazareth hat ein neues Handybild hochgeladen. Der kleine Bastard in der Krippe. Gott gefällt das. Jesus von Nazareth hat seine erste Veranstaltung hinzugefügt. Die Hirten werden an der Veranstaltung Weihnachten Nummer 1 teilnehmen. Kaspar, Melchior und Balthasar sind jetzt Freunde von Jesus von Nazareth. Kaspar, Melchior und Balthasar haben Jesus von Nazareth ein Geschenk an seine Pinnwand gepostet. Möchtest du Jesus von Nazareth auch ein Geschenk an seine Pinnwand posten? Josef von Nazareth ist jetzt ein Fan von Myrrhe, Gold und Weihrauch. Die Jungfrau Maria ist der Gruppe beigetreten. Der Vater meines Kindes ist ein allmächtiges Geschöpf, zahlt aber trotzdem keinen Unterhalt. Auszüge aus dem Evangelium nach Facebook 3. Jesus, Johannes und 11 andere werden an der Veranstaltung das letzte Abendmahl teilnehmen. Judas ist jetzt befreundet mit die Hohepriester. Jesus hat eine Nachricht an Petrus Pinnwand gepostet. Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Judas gefällt das. Jesus hat das Brot auf seiner Pinnwand geteilt. Simon und 11 anderen gefällt das. Jesus von Nazareth ist hier, Garten Gethsemane. Judas hat eine Nachricht an die Pinnwand von die Hohepriester gepostet. Judas geht jetzt Jesus knutschen, mitten in der Nacht im Garten Gethsemane, Zwinker. Jesus wird verhaftet. Judas gefällt das. Jesus von Nazareth ist jetzt mit Pontius Pilatus befreundet. Jesus von Nazareth wird an der Veranstaltung Kreuzigung teilnehmen. Jesus von Nazareth wird gekreuzigt. Jesus von Nazareth via Twitter: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus von Nazareth stirbt. Das Profil von Jesus von Nazareth ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuch es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Jesus von Nazareth ist auferstanden. Maria Magdalena und 2,3 Milliarden anderen gefällt das.
Die humoristischen Texte sind als literarisches Zuhause auch weiterhin ein wichtiger Teil von Paul Bukowskis Arbeit.
Die humoristischen Lesungen, die Auftritte bei den humoristischen Lesungen oder mit den humoristischen Sachen, die sind schon eine sehr wichtige Säule meiner beruflichen Identität. Einerseits finanziell, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich verdiene schon einen Großteil meines Geldes auch mit den Auftritten. Aber was mir gerade in der Arbeit und bei den Lesungen mit dem Roman klar geworden ist, auch mental und emotional. Also mir bedeuten diese Humorlesungen, das Feedback des Publikums, das Gequatsche am Büchertisch, der Applaus, das Gelächter schon sehr viel. Und ich habe bei der Arbeit mit dem Roman und vor allem bei den Lesungen aus dem Roman festgestellt, der ein ernstes Thema ist, ein literarischer Text ist, dass mir diese Menge an Feedback, des akustischen Feedbacks, so ein bisschen fehlt. Das heißt nicht, dass ich nicht weiter Romane schreiben werde, aber ich werde auf alle Fälle weitermachen mit den Humortexten, weil ich das für mein Wohlgefühl so brauche, diese freudigen Veranstaltungen, wo ich einfach merke, ich habe den Leuten gerade wirklich zwei sehr gute Stunden dagelassen in Dortmund oder Bochum oder Mainz oder wo auch immer. Das bedeutet mir schon sehr viel tatsächlich.
Kleinkunstabend in Lutherstadt Eisleben. Die Rezeption im Landgasthof ist nur bis 16 Uhr besetzt. Ich finde meinen Zimmerschlüssel im Blumenkasten neben der Garage. Dass mein Zimmerschlüssel im Blumenkasten in der Garage liegt, weiß ich, weil am Eingang zur Rezeption ein handschriftlicher Zettel klebt mit der Aufschrift Zimmerschlüssel für Bukowski, Blumenkübel neben der Garage.
Aber was ich immer noch sehr gerne mache, ist, wenn ich 3 oder 4 Tage solo unterwegs gewesen bin, dann ist man immer alleine, dann kommt man schnell in so ein Loch, in so ein Stimmungstief, nehme dieses Stimmungstief mit nach Hause und dann brauche ich 2 Tage, bis ich wieder so stabil bin. Und mir ist irgendwann aufgefallen, wenn ich eine Tour beende mit einem Termin, bei dem zumindest 1, 2, 3 Leute da sind, die ich schon kenne oder neue Leute, mit denen ich quatschen kann, dann fahre ich mit einem viel besseren Gefühl nach Hause. Also so eine Tour mit einem Slam-Auftritt zu beenden, ist finanziell nicht sinnvoll, aber so mental Gold wert, finde ich.
Mit Honoraren, findet Bukowski, sollte man sowieso sehr viel transparenter umgehen.
Also natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass das alles ein kapitalistisches Business ist. So. Der Literaturbetrieb selbst ist ja von einem super starken finanziellen Gefälle geprägt. Aber nichtsdestotrotz könnte man ja als kleines Rädchen dann da dagegen arbeiten, wo es irgendwie geht. Indem man einfach sagt, Leute, ich hatte gerade eine Lesung in Dortmund und ich habe das und das dafür bekommen, damit ihr das mal wisst.
Der Newsletter. Seit etwa 10 Jahren bekomme ich alle 4 Wochen einen Newsletter. Den Newsletter eines Theaters, um genau zu sein, der Schaubühne am Leniner Platz. Man hatte mich damit geködert, dass jeder Newsletter ein kleines Gewinnspiel enthielt. Alle 4 Wochen konnte man Freikarten gewinnen. Das ist schon lange nicht mehr so. Der Andrang oder der Aufwand mögen einfach zu groß gewesen sein. Aber vor vielen Jahren schon wurde das Gewinnspiel einfach wegrationalisiert. Seitdem habe ich auch aufgehört, diesen Newsletter zu lesen. Tatsächlich ärgere ich mich mittlerweile, dass ich ihn überhaupt noch bekomme, denn schon vor Monaten habe ich erfolglos versucht, ihn wieder abzubestellen. Dies ist ein Newsletter der Schaubühne am Leniner Platz. Zum Abbestellen senden Sie bitte eine leere E-Mail an noschaubühnenewsletter@schaubühne.de. Gut, das habe ich getan. Genau das, und ich tue es noch immer, denn es will und will nicht funktionieren. Anstatt der erhofften Kündigungsbestätigung trudelt alle 4 Wochen ein brandneuer Newsletter der Schaubühne bei mir ein und jedes Mal beharrlich und ausdauernd antworte ich mit einer leeren E-Mail an noschaubühnenewsletter@schaubühne.de. Vor einiger Zeit erreichte mich aber eine eher ungewöhnliche, wenn auch seltsam vertraute E-Mail, die ich mir bis jetzt noch nicht so recht zu erklären weiß. 16. September, 23.36 Uhr. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock. Das Problem daran, ich bin weder die Schaubühne, noch kenne ich einen Thorsten. Zumindest keinen Thorsten Bock. Einen Augenblick lang überlegte ich, ihm zu antworten. Oder die E-Mail einfach an noschaubühnenewsletter@schaubühne.de weiterzuleiten. Aber dann beschloss ich, diese Angelegenheit einfach auf sich beruhen zu lassen und ging zu Bett. Als ich allerdings am nächsten Morgen meinen Rechner hochfuhr und mein E-Mail-Programm öffnete, fand ich nach einer halben Stunde des Herunterladens über 260 E-Mails in meinem Postfach. Hier mal eine kleine Auswahl. 1. Liebe Schaubühneverwaltung, irgendwie ist die nachfolgende Nachricht in meinem Postfach gelandet. Mit freundlichen Grüßen, Carsten Konrad. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock. 2. Sehr geehrte Damen und Herren, wie kann es denn zu so einem Irrläufer in Ihrem System kommen? Mit besten Grüßen, Carina Haupt. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock. 3. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich endlich der folgenden Angelegenheit an, leicht genervt Hans-Peter Ricke. Liebe Schaubühneverwaltung, irgendwie ist die nachfolgende Nachricht in meinem Postfach gelandet. Mit freundlichen Grüßen, Carsten Konrad. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock. 4. Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie das bitte abstellen? Ich erhalte hier laufend diese E-Mails, gezeichnet Cornelia Hummel. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock. 5. Hallo. Ich habe hier 16 E-Mails von mir völlig unbekannten Leuten in meinem Posteingang, die entweder alle ihren Newsletter kündigen wollen oder sich darüber beschweren, dass ihnen die Kündigung anderer Leute zugemeldet wurden. Was soll das bitte sein, frage ich mich. So ein nachlässiger Umgang mit Kundendaten, der geht doch nicht. Ich lösche das jetzt mal und hoffe auf ein einmaliges Versehen. Mit freundlichen Grüßen, Barbara Goll. 6. Liebe Barbara Goll, 16 E-Mails? Du Glückliche, ich habe hier Hunderte. Schönen Gruß, Cornelia Hummel. 7. Hunderte, ey du Arme. Jemand sollte endlich mal etwas dagegen unternehmen. Warum passiert denn da nichts? Übrigens, ich kannte mal eine Annemarie Hummel. Gibt es da vielleicht irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse? Ganz lieben Gruß, Barbara Goll. 8. Hallo, ich möchte fortan keinen Newsletter der Schaubühne und auch bitte keine E-Mails von Cornelia Hummel oder Barbara Goll mehr zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock und Ihr Konstantin Schiller. 9. Mein Name ist Günther, ich bin 58 Jahre alt, jünger aussehend, liebevoll und gebildet. Ich suche auf diesem Weg eine Frau, mit der ich mein Leben teilen kann. Wenn für dich das Aussehen und die finanzielle Situation zweitrangig sind und du meine Vorliebe für Modell, Segelboote und Tierpräparate teilen kannst, dann melde dich bei mir. 10. Hundewelpen günstig abzugeben. Mischlinge aus eigener Zucht, 8 Wochen alt, alle geimpft. Näheres unter www.hundewelpenschaubühne.de. 11. Sind Sie auf der Suche nach einem sicheren und natürlichen Weg, Ihren Penis dauerhaft zu verlängern? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an noschaubühne-newsletter@schaubühne.de. 12. Heiße, willige Schlampen, über 50 warten auf dich. Nur in der Schaubühne am Leniner Platz. Und die letzte, 13. Hallo, ich habe meine Meinung geändert und möchte fortan doch wieder den Newsletter der Schaubühne zugeschickt bekommen. Vielen Dank und weiterhin gute Arbeit, Ihr Thorsten Bock.
Paul Bukowski hinterfragt regelmäßig sein eigenes Schaffen, denkt manchmal sogar schon jetzt darüber nach, wann es wohl an der Zeit sei, aufzuhören.
Für mich selber so als Memo notiert und versuche bei den Lesebühnen, die ich hatte und habe, immer so ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht sein eigenes Verfallsdatum so überschreitet.
Ich möchte keineswegs behaupten, dass Osnabrück wesentlich uncooler ist als all die anderen Großstädte in Niedersachsen. Aber das einzig auffindbare Graffiti am Hauptbahnhof Osnabrück lautet wie folgt: Osnabrück.
Das ist jetzt vielleicht den Kollegen von den Brauseboys ein bisschen unfair gegenüber, das so offen zu sagen. Aber ich für mich hatte nach diesen 10 Jahren Brauseboys das Gefühl, ich muss jetzt mal einen Kahlschlag machen und meine Perspektive ändern. Und auch bei Fuchs und Söhne, das gefällt mir so gut an Fuchs und Söhne, meiner aktuellen Lesebühne, kommunizieren wir ganz offen, wann hören wir auf? Wann haben wir uns selber überlebt? Wann wird unser Humor so, dass wir damit Leute anlocken, die wir gar nicht anlocken wollen? Also auf Neudeutsch, wann werden wir selber die Boomer? Weil ich glaube, dass das einfach eine Krankheit ist, die man sich sehr schnell einfängt und die man nicht merkt und die man dann hat. Und dann sagt es einem auch irgendwie keiner. Also man muss ein bisschen Acht geben und immer ein bisschen reflektieren, wohin wandere ich gerade so humoristisch. Ja, ich habe da so eine Hab-Acht-Stellung die ganze Zeit. Also ich habe mich verändert als Autor. Sowas muss man sich, glaube ich, immer vor Augen halten. Man ist einfach in einer ständigen Veränderungsschiene. Und irgendwie braucht man Feedback und Leute, die einem sagen, das ist aber gerade keine gute Veränderung. Oder geh mal einen Schritt zurück oder hör doch auf.
Schließlich verändert sich auch das, was ihn selbst zum Lachen bringt.
Ich merke auch, dass meine Humorschwelle vielleicht von Grund auf eine andere ist. Aber dass sie sich durch den Humorkontext meines Arbeitslebens auch nochmal erhöht hat. Also wenn man die ganze Zeit umgeben ist von humoristischen Beiträgen, dann wird man irgendwann auch so ein bisschen stumpf und immun. Und dann muss schon was richtig Gutes kommen, damit man das lustig findet. Und es ist ein bisschen schade, aber es ist halt so eine Berufskrankheit, nicht? Ich kenne auch so KollegInnen, die sich das dann wieder antrainiert haben, auch weil sie wissen, wie wichtig das für zwischenmenschliche Interaktion ist, dass man dann doch irgendwie. Aber wenn ich so, also mit meinen allerengsten Freunden, denen würde ich nicht vorspielen, dass ich gerade gute Laune habe oder lache. Weil die einfach wissen, ja, der Paul, der macht das halt einfach beruflich. Der ist jetzt halt der stumpfe Typ, der ist. So, also ich bin schon nett, aber ich lache jetzt nicht mehr über jeden Scheiß.
Vor jeder noch so langen Reise erstehe ich am Bahnhof meiner Abfahrt das schmutzigste, expliziteste Erotikmagazin, das sich in den gut gefüllten Regalen finden lässt. Habe ich nun meinen potenziellen Sitzplatz erreicht und bin umgeben von rüstigen Rentnern, lautstark schwatzenden Hausfrauen, antiautoritär erziehenden Müttern und unaufhörlich telefonierenden Geschäftsmännern, beginne ich damit, mit einer roten Kinderschere alle primären und sekundären Geschlechtsmerkmale aus meinem Magazin herauszuschneiden, nach Größe, Geschlecht und Farbe zu sortieren und mit einem roten Prittstift an ein kleines rotes Sammelheft zu kleben. Meine treusorgende Mutter hatte die zweifelhafte Ehre, dieses Spektakel und seine Wirkung auf die anderen Mitreisenden ein einziges Mal mitzuerleben. Seitdem bekomme ich jedes Jahr zu Weihnachten, kurz bevor ich für ein paar Tage in die alte Heimat fahre, ein ganz besonderes Nikolausgeschenk von ihr. Ein sehr, sehr schmutziges Erotikmagazin.
Satire auf die Leisetour. Der Lesebühnenpoet Paul Bukowski. Ein Porträt von Nora Koldehoff. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.